das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen einen guten Abend. Im Mittelalter wurden Menschen, die sich eines Vergehens schuldig gemacht hatten, nicht selten an den Pranger gestellt, sprich an den Schandpfahl gekettet und der öffentlichen Demütigung preisgegeben. Im 21. Jahrhundert übernimmt eine derartige Funktion ab und zu das Internet und manchmal sogar mit Hilfe staatlicher Behörden. So hat zum Beispiel die Schweiz jetzt Namen von möglichen deutschen und anderen ausländischen Steuersündern im Internet veröffentlicht, zum Teil mit Nennung von Nationalität und Geburtsdatum. Die Eidgenossen rechtfertigen dieses Vorgehen. Sie würden mit Amtshilfe ersuchen von anderen Steuerfahndern aus zig Ländern überhäuft. Und die Veröffentlichung der Namen soll den Betroffenen die Möglichkeit geben, Rechtsmittel gegen die Preisgabe ihrer Steuerdaten einzulegen. Anders als im Mittelalter aber sind die, die jetzt im Internet genannt werden, noch nicht wegen eines Vergehens verurteilt worden. Sie stehen lediglich unter Verdacht. Daniel Hechler berichtet.
Bis zur Hochzeit galt er als begehrtester Junggeselle des internationalen Jetsets. Francisco Ortiz von Bismarck, Ururenkel des ersten Reichskanzlers, Investmentbanker, Medienliebling. Der Adelsspross schätzt Publicity, wohl weniger allerdings solche. Als möglicher Steuerdelinquent im Amtsblatt der eidgenössischen Steuerverwaltung. Die Schweizer leisten Amtshilfe für Deutschland und bitten höflich um seine aktuelle Adresse, die leider nicht vorliege.
Das ist zwar etwas speziell, aber das ist schlussendlich im Interesse dieser betroffenen Person. Somit kann sie sich am Verfahren teilnehmen und kann somit auch sein Anhörungsrecht wahrnehmen.
Merkwürdig nur, warum die Adresse des adligen Promis so schwer auffindbar sein soll. Und Bismarcks Ururenkel ist da kein Einzelfall. Dutzende Ausländer wurden so schon an den Pranger gestellt. Schweizer Diskretion war gestern. Das musste auch der Lausanner Rechtsanwalt Kennell erfahren. Erst kürzlich meldete sich ein aufgewühlter Mandant, der seinen Namen online im Schweizer Amtsblatt entdeckte. Ein unauffälliger Schweizer Staatsbürger. Plötzlich will eine ausländische Behörde Informationen über ihn, obwohl er hier völlig legal lebt. Natürlich war das ein Schock. Die Leute finden den Namen im Amtsblatt. Nordrhein-Westfalens Finanzminister Walter Borjans vermutet dahinter eine ausgeklügelte PR-Strategie der Schweiz.
Sie zeigt damit offenbar ganz eindeutig den Wunsch, auch nicht mehr wahrgenommen zu werden als Zuflucht für Steuerhinterzieher. Das ist sicher auch ein Stück Öffentlichkeitsarbeit. Für uns gilt, dass es dann Hinweise sind, die im Netz sind und zugänglich sind. Und natürlich gehen die Behörden diesen Hinweisen nach.
Es dürften bald mehr werden. Die Zahl der Amtshilfeverfahren bei der eidgenössischen Steuerverwaltung nimmt jedenfalls rasant zu.
Es ist ein Dammbruch, der Hunderte, wenn nicht Tausende, wenn nicht am Ende vielleicht sogar Zehntausende von Bankkunden betreffen wird in der ganzen Welt. Die Schweiz will sauberer dastehen und möglicherweise gelingt ihr das auf diesem Weg.
Der Fall Bismarck, der erste deutsche Promi am Schweizer Steuerpranger, mit Sicherheit nicht der letzte.
In knapp 2 Wochen ist es soweit, dann kommen die Staats- und Regierungschefs aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Japan, Italien und Kanada auf Einladung von Angela Merkel nach Deutschland. Genauer gesagt in das gut 80 Kilometer südlich von München gelegene Schloss Elmau in Oberbayern. Das ist ganz in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, schmiegt sich dieses Luxushotel malerisch in die Landschaft im Wettersteingebirge. Also wirklich schön. Und derzeit wird das Schloss allerdings nahezu hermetisch abgeriegelt, umgeben von einem 7 Kilometer langen Sperrgürtel. Insgesamt 130 Millionen Euro kostet das Treffen der sogenannten G7 auf Schloss Elmau. Das meiste Geld verschlingt übrigens die Sicherheit dieser illustren Gäste. Seit Monaten wird daran gearbeitet, denn wie immer bei den G7-Treffen wird natürlich mit viel Protest gerechnet. Über das Märchenschloss im Ausnahmezustand berichtet Vera Kornett.
Eine Spezialeinheit der Bereitschaftspolizei kontrolliert den Wald vor Schloss Elmau. Gerade sind sie unterwegs zum 7 Kilometer langen Sicherheitszaun und überprüfen ihn auf Schäden. Die Absperrung soll gewaltbereite Gipfelgegner auf Abstand halten. Alles ruhig und friedlich, Jedenfalls noch. Und die Polizei weiß nicht, wie sich die Lage entwickeln wird.
Man hat mit Sicherheit vor der einen oder anderen Aktion oder vor der einen oder anderen Aktion Respekt. Wir waren auch in Frankfurt mit dabei. Da haben sie mit Sicherheit Respekt, wenn sie sehen, was da los ist. Aber Angst wäre hier der falsche Ansprechpartner oder der falsche Partner.
17.000 Polizisten werden bis zu 10.000 Demonstranten gegenüberstehen. Damit rechnen die Behörden. Auch wenn es ihnen die Polizei verbietet, die Demonstranten wollen direkt bis vor Schloss Elmau marschieren. Das Fünf-Sterne-Hotel liegt auf gut 1.000 Metern Höhe. Hier werden Kanzlerin Merkel und die G7-Staatschefs von Außenhandel über Ebola bis zum Klimaschutz diskutieren. Für die Kritiker steht die Politik der G7-Staaten für Ausbeutung und Kriege. Darauf wollen sie aufmerksam machen.
Wir versuchen selbstverständlich mit Entschlossenheit diesen Gipfel mit Demonstration, auch mit Aktionen des zivilen Ungehorsams sozusagen zu stören.
Eine Ansage, die vielen Anwohnern Angst macht. Die ist unbegründet, sagen die Aktivisten.
Wir demonstrieren gegen die Politik der G7 und nicht gegen die Menschen in Garmisch und in Mittenwald.
Doch nicht alle Gegner distanzieren sich klar von Gewalt. Deshalb wollen die Polizisten auf alles vorbereitet sein. Jeder Kanaldeckel im Umkreis ist versiegelt oder zugeschweißt. Niemand soll Sprengstoff darunter verstecken können.
Ist zwar ein bisschen gebrochen, aber das sieht noch intakt aus.
Auch viele junge Polizisten bei der Bereitschaftspolizei haben ihren ersten großen Einsatz. Die Anspannung steigt, je näher der Gipfel rückt.
Heiß bin ich eigentlich nicht drauf unbedingt, weil man ja trotzdem erwarten könnte, dass hier das zu Ausschreitungen kommt. Und da muss ich eigentlich nicht unbedingt dran beteiligt sein. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich daheim bleiben.
Daheim bleiben ist keine Option. Es gilt Urlaubssperre. Über ein Jahr Vorbereitung liegt hinter den Polizisten. Für einen Gipfel, der knapp 48 Stunden dauert.
Und dass Russland ausgerechnet heute ein unangekündigtes Militärmanöver beginnt, bei dem die Verteidigung gegen Luftangriffe geübt wird, das mag Zufall sein. Aber vielleicht steht es doch auch im Zusammenhang mit dem Großmanöver, das 9 westliche Nationen, darunter die USA und Deutschland, heute in Skandinavien gestartet haben. 6 NATO-Verbündete und dazu Schweden, Finnland und die Schweiz, die proben hoch oben im Norden Europas an der Grenze zu Russland mit mehr als 100 Flugzeugen ihre militärische Zusammenarbeit. Das Manöver war zwar bereits vereinbart, bevor Russland vor einem Jahr die Krim annektierte, doch umso mehr drückt es die gegenwärtigen Spannungen zwischen Russland und Europa aus. Daniel Asche berichtet.
Die Kampfflugzeuge sind zum Start bereit. Vom nordnorwegischen Bodø aus wird seit heute eine der größten Militärübungen geleitet. Auch die deutsche Luftwaffe ist dabei. 100 Flugzeuge, 4000 Soldaten, 9 Nationen. Besonders für die neutralen Länder Finnland und Schweden ist es wichtig zu demonstrieren. Wir können uns verteidigen. In Zeiten, in denen der Ostwind politisch gesehen immer frostiger bläst, wollen die Länder zeigen, gemeinsam sind wir stark. Ich denke, Russland stellt seine Fähigkeiten wieder her, die es in Zeiten des Kalten Krieges hatte. Und es ist offensichtlich, dass sie ein Spieler auf der Weltbühne sein wollen. Sie versuchen nun, an ihre frühere militärische Größe anzuknüpfen. 1200 Kilometer Grenze mit Russland haben allein die Finnen. Da fühlt man sich verletzbar, wenn der große Nachbar Stärke demonstriert. Erst vergangene Woche waren schwedische Kampfflugzeuge aufgestiegen, als sich 2 russische Bomber dem schwedischen Luftraum näherten. Wir haben im Ostseeraum eine neue Lage, die in den letzten Jahren eskaliert ist. Die Russen haben sich aggressiv und autoritär verhalten und haben verstärkt militärische Aktivitäten im Ostseeraum durchgeführt. Darauf haben andere Länder geantwortet und ebenfalls Präsenz und Stärke demonstriert. Das ist jetzt der Normalzustand geworden. In Schweden und noch mehr in Finnland wird nun immer lauter darüber nachgedacht, ob man nicht doch vielleicht der NATO beitreten will. Finnland hat erst kürzlich 900.000 Reservisten angeschrieben, um ihnen ihre Aufgaben im Krisenfall zu erläutern. Übungen wie diese würden allerdings die Lage nur noch verschärfen, kritisieren die Linken im Europäischen Parlament.
Im Zusammenhang mit der Krise Russland-Ukraine, westliche Länder. Und da denke ich, dass diese Übung ein weiterer Schritt ist, das Klima zu verschlechtern, ein weiterer Schritt in Richtung eines Kalten Krieges.
Diesen Eindruck wollen die Militärs gern vermeiden. In den 80er Jahren, mitten im echten Kalten Krieg, seien die russischen Aktivitäten hier im Norden viel bedrohlicher gewesen. Das ist wohl der Kern der Strategie. Stärke zeigen, aber nicht mehr als nötig.
Und vielleicht passt zu all dem auch Folgendes. Ein Vorfall sorgt für neue Verstimmungen zwischen Berlin und Moskau. Gestern Abend wurde dem CDU-Politiker Karl-Georg Wellmann am Moskauer Flughafen die Einreise verwehrt. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer.
Russland hat den Vorsitzenden der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe Wellmann mit einem Einreiseverbot belegt. Seinen Angaben zufolge soll es bis 2019 gelten. Die Bundesregierung legte Protest in Moskau und bei der russischen Botschaft in Berlin ein. Man erwarte die Aufhebung des Einreiseverbots, so ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Wellmann hatte Russland mit Blick auf den Ukraine-Konflikt mehrfach kritisiert. Bei den Regional- und Kommunalwahlen in Spanien hat die Regierungspartei von Ministerpräsident Rajoy deutliche Verluste hinnehmen müssen. Die konservative Volkspartei verlor unter anderem in der Hauptstadt Madrid ihre absolute Mehrheit. Deutlich zulegen konnte das linksgerichtete Bündnis Podemos, unter anderem in Barcelona. Podemos gibt es erst seit gut einem Jahr. Die Partei ist gegen die Sparpolitik der Regierung. Im Streit über die Kampfmoral der irakischen Truppen bemüht sich die US-Regierung, die Wogen zu glätten. Vizepräsident Biden versicherte der irakischen Regierung die Unterstützung der USA und würdigte den Einsatz der Soldaten. Gestern hatte US-Verteidigungsminister Carter den irakischen Truppen in einem Fernsehinterview vorgeworfen, sie würden nicht entschlossen genug gegen die Terrormiliz Islamischer Staat kämpfen. Die USA unterstützen den Irak aus der Luft, liefern Waffen und bilden Soldaten aus. Eine Hitzewelle hat in Indien bislang mindestens 500 Menschen das Leben gekostet. In den südlichen Bundesstaaten herrschen ungewöhnlich hohe Temperaturen von bis zu 48 Grad. Regional wird das Wasser knapp. Die Behörden riefen die Menschen auf, zur heißesten Tageszeit in ihren Häusern oder am Arbeitsplatz zu bleiben. Meteorologen rechnen damit, dass die Hitzewelle noch mindestens eine weitere Woche anhalten wird.
Ja, von wegen Wetter. Das Pfingstwochenende war wettermäßig ja eher so ein bisschen durchwachsen. Und stellt sich natürlich die Frage, lieber Sven, greift die alte, man muss fast schon sagen, Bauernregel, kaum sind die Feiertage vorbei, wird das Wetter wieder besser.
Das ist die rotsche Regel, ja. Man kennt sie natürlich und ja, es ist ein bisschen problematisch. Es kommt weiterhin Polarluft zu uns. Wir haben ja gerade gehört, diese unglaubliche Hitze in Indien. Bei uns ist es eher die kalte Luft, die dominant ist. Und diese Polarluft machte auch, dass vor Pfingsten nochmal ordentlich Schnee fiel auf der Zugspitze. Deswegen kurz mal der Blick auf Deutschlands höchsten Berg. Da hatten wir heute 4,90 Meter Schnee, gestern übrigens noch 5 Meter. Vor einem Jahr waren es 2,75, vor zwei Jahren bzw. vier Jahren waren es nur 1,80 Meter. Also große Unterschiede und ein bisschen viel Schnee auf der Zugspitze möchte ich Ihnen auch noch zeigen. 25. Mai 65, 6,20 Meter Rekord, 26. April 1980, 7,80 Meter. Also es geht eine ganze Menge. Jetzt gehen wir wieder zurück nach unten, weg von der Zugspitze, hin nach München. Sie sehen den 15-Tage-Trend, nächsten Tage kalt, dann aber Anfang Juni Chance auf Erwärmung. Ich muss sagen, Chance, schauen Sie mal hier, der Unsicherheitsbereich noch riesengroß. Noch weiß man nicht exakt, was die Tiefs machen. Wir verfolgen das natürlich. Genauer weiß man, was jetzt passiert. Im Moment regnet es vor allen Dingen im Süden kräftig. Von Nordwesten kommen ein paar Schauer hinterher. Die Frühtemperaturen meistens zwischen 6 und 11 Grad gelegen. Und der morgige Vormittag zeigt sich dann auch wechselvoll. Wobei im Osten die trockenen Abschnitte zahlreich sind. Im Süden am Alpenrand regnet es. Auch am Nachmittag wird das hier der Fall sein. Von Nordwesten kommen weitere Schauer hinterher. Also durchwachsenes Wetter mit ein bisschen Sonne und kühl. 14 bis 19 Grad die höchsten Temperaturen bei nordwestlichem Wind der Stärke 2 bis 4, an der Nordsee Stärke 5, da ist er frischer. Die Aussichten zum Schluss zeigen folgendes Bild. Mittwoch länger mal trocken, aber auch noch kühl, im Süden zumindest 21 Grad. Donnerstag dort 24, im Norden geht es wechselhaft weiter mit gerade mal 15 Grad. Also die rotsche Regel, die greift und der Mai hat sich aber auch bisher in diesem Monat nicht allzu viel Mühe gegeben.
Du siehst, manche Regeln gelten offenbar immer. Vielen Dank, lieber Sven. Meine Damen und Herren, das waren die Tagesthemen. Die Kollegen der Tagesschau versorgen Sie um 1 Uhr nochmal mit Nachrichten. Und wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie es denn wollen. Kommen Sie gut durch diese Nacht.